Ah ja, die Aufnahme läuft schon, ne?
Ja.
Super. Auf die Ermahnung eines liebes Bruders, eines lieben Bruders, möchte ich heute dankbar diese Predigt machen. Ich denke, es ist uns häufig bewusst, dass es ein Vorrecht ist, Gott zu dienen. Es ist uns häufig bewusst, doch der Mensch ist schwächer, als wir es manchmal wahrhaben wollen. Und so ging das mir häufig, dass ich mutlos eine Predigt spreche, ohne irgendwie sowohl Gott was zuzutrauen, als auch zuzutrauen, dass er mir was bewirkt. Lass uns einander ermutigen, auf das Wort Gottes zu hören, einander ermahnen, wenn wir das Wort Gottes auch falsch auslegen und nicht so sehr auf uns selbst schauen, sondern auf unseren Herrn. Ich möchte zu Anfang beten, ihn um den Segen bitten. Lieber Herr, wir haben in diesem Bild, das Jesaja sah, gesehen, wie er sich fühlte, dass er unwürdig war. Es muss ein furchtbar gewesen sein, Herr. Und dieser Engel legte ihm und reinigte ihn, damit er ein Bote sein konnte. Legte ihm diesen brennenden Stein im Mund, Herr. Können Sie es kaum vorstellen, was das heißt eigentlich, vor dir rein zu sein? Was das heißt, wirklich gerecht zu sein? Aber, Herr, wir wollen daran glauben, dass du das, was du durch deinen Sohn uns verkündigen ließest, dass du uns liebst, dass du uns annimmst durch ihn, dass er unsere Gerechtigkeit ist. Und dass du das Wort nutzt, um zu heilen, Herr. Wer darauf vertraut, dass du dem hilfst, Herr, ihn rettest, darauf legen wir unsere Hoffnung als Gemeinschaft und ermahnen einander auch, halte fest. Bitte segne, Herr, die Predigt, segne mich, segne bitte meine Geschwister. Amen. Ich möchte heute die Predigtreihe zu dem Reich Gottes fortsetzen. Das gesamte Buch von Markus und auch der anderen Evangelisten bezieht sich häufig auf dieses Wort, das Reich Gottes oder das Himmelreich. Und ihr habt wahrscheinlich gemerkt, ich beziehe die Stellen, die ich auswähle, in denen kommt häufig dieses Wort tatsächlich vor. Und heute wollen wir anfangen, Matthäus 13 zu betrachten. Dort wird in dem gesamten Kapitel sehr deutlich auf das Himmelreich verwiesen. Und ich wollte das gesamte Kapitel betrachten, weil die Dinge auch so zusammenhängen. Es ist ein bekanntes Kapitel. Ich möchte dazu aber trotzdem nochmal den Gesamtkontext vorgeben, bevor wir die Textstelle lesen. Wenn wir Matthäus von Anfang an lesen, dann macht uns Matthäus klar, wer Jesus eigentlich ist. Er ist der versprochene Messias. In ihm und durch ihn erfüllen sich alle Verheißungen Gottes. All die Prophetien, die auf den Messias gesagt wurden, die finden wir bei ihm. Durch ihn hat Gott den Plan gefasst, Menschen zu retten. Und wir sehen, er ist derjenige, der vom Stamm Davids abstammt. Er stellt ihn so vor, dass er mit Autorität lehrte. Dass er, im Prinzip sehen wir all diese Parallelen zu Mose. Er ist der größere Mose. Er ist der wahre Mose. Er heilt, er befreit von der Macht des Bösen, sehen wir. Und dann Bergpredigt, er verkündigt die Gebote Gottes. Er bringt neue Lehre zu den Menschen, wie Mose es tat, aber in größerer Herrlichkeit. Und immer wieder ruft er zur Nachfolge auf und bereitet eigentlich so die Nachfolgschaft seine und auch uns, die wir das lesen, zu diesem neuen Bund, den Gott durch Christus mit uns schließt. Und immer wieder lesen wir auch in den Predigten von Jesus von der Königsherrschaft Gottes, die wiederhergestellt wird, indem die Menschen sich ermahnen lassen, Buße tun, umkehren, umdenken. Und dann gehören sie zu Gott. Wir sehen diese Innigkeit, die Jesus predigt. Im Gebet zum Beispiel. Wir beten, Vater unser. Oder in den Zusagen, die er zu uns sagt, durch diese vertraut auf ihn, wenn ihr betet, so wird er euch erhören. Wie die Vögel, so macht euch auch keine Sorgen. Also diese innige Beziehung, die charakteristisch ist für das, was Jesus baut. Diese neuen Bund, den er für uns vorbereitet. Und all das hat mit der Einkehr oder mit dem Beginn der Königsherrschaft zu tun. Jesus macht klar, dass auch viele Prinzipien, die in dieser Welt noch gelten, in seinem Reich anders sind. Die sind irgendwie fast umgedreht. Da gilt auch nicht mehr das Ansehen der Personen. Kein Reicher, kein Armer, kein besonders Religiöser, nur weil er äußerlich so ist, ist besonders. Sondern wir alle sind zur Umkehr aufgerufen. In Kapitel 8 bis 10 sehen wir dann Beispiele des Wirkens und also der Wunder Jesu. Also, wir können vielleicht das anders ausdrücken. Wir können so erahnen, was diese Königsherrschaft Jesu bedeutet. Also, wenn er wirklich regiert, dass Dämonen ausgetrieben werden, dass Menschen geheilt werden, dass der Sturm mit einem Wort gestoppt wird. Und auch da, immer wieder ruft Jesus zur Buße auf. Er kennt es und kehrt um. Und dann, Kapitel 11 bis 13, berichtet uns Matthäus darüber, wie denn nun die Menschen, die drumherum sind, darauf reagieren, was Jesus eigentlich gebracht hat, was er predigt. Wie unterschiedlich sie auch auf ihn reagieren, wie die Gelehrten auf ihn reagieren und wie manche Menschen ihn annehmen. Und da befindet sich auch unser Kapitel 13. Das ist ein wichtiges Kapitel. Nach diesem Kapitel, es ist eine Art Wendepunkt in dem Evangelium. Nach diesem Kapitel nämlich wendet sich die Geschichte. Wir werden mehr und mehr darauf vorbereitet, auf den Leidensweg, auf die Kreuzigung Jesu. Und das ist hier so ein Wendepunkt, wo Jesus etwas klar macht, wie die Menschen das Evangelium oder das Wort, sein Wort hören und was sie damit machen. Wie, ob sie das annehmen oder nicht. Und dieses Kapitel bereitet uns also darauf vor, wie wir vielleicht das verstehen sollen und können. Dieses Kapitel 13 hat eine Sammlung von Gleichnissen, die Matthäus hier auflistet, die sich eigentlich alle auf das Reich Gottes beziehen in gewisser Weise. Zum Beispiel Vers 32 sehr deutlich. Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach, das Himmelreich gleicht. All diese Erzählungen. Gut, das als Einleitung. Lass uns nun Matthäus 13, heute möchte ich die ersten 23 Verse mit euch anschauen. Nicht detailliert, aber die groben Punkte in diesen Stellen. Ich möchte Matthäus 13 ab Vers 1 vorlesen. Nach der neuen Genfer. Später an jenem Tag verließ Jesus das Haus und setzte sich ans Ufer des Sees, um zu lehren. Die Menschenmenge, die sich um ihn versammelte, war so groß, dass er sich in ein Boot setzte. So konnte er zu der ganzen Menge reden, die am Ufer stand. Er sprach über vieles zu ihnen und er gebrauchte dazu Gleichnisse. Hört zu, begann er. Ein Bauer ging aufs Feld, um zu sehen. Beim Ausstreuen der Saat fiel einiges auf den Weg. Da kamen die Vögel und pickten es auf. Einiges fiel auf felsigen Boden, der nur von einer dünnen Erdschicht bedeckt war. Weil die Saat dort so wenig Erde hatte, ging sie rasch auf. Als aber die Sonne höher stieg, wurden die jungen Pflanzen versenkt. Und weil sie keine kräftigen Wurzeln hatten, verdorrten sie. Einiges fiel auf Dornengestrüpp. Und die Dornenbüsche überwucherten und erstickten die Saat. Einiges jedoch fiel auf guten Boden und brachte Frucht. Zum Teil 100-fach, zum Teil 60-fach, zum Teil 30-fach. Wer Ohren hat, der höre. Die Jünger kamen zu Jesus und fragten ihn, warum verwendest du Gleichnisse, wenn du zu den Leuten redest? Er antwortete, euch ist von Gott gegeben, die Geheimnisse des Himmelreichs zu verstehen. ihnen ist es nicht gegeben. Denn wer hat, dem wird gegeben und er wird im Überfluss haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Das ist der Grund, warum ich in Gleichnissen zu ihnen rede. Sie sehen und sehen doch nicht. Sie hören und hören doch nicht. Und verstehen auch nichts. An ihnen erfüllt sich die Prophezeiung Jesajas. Hört zu, ihr werdet doch nicht verstehen. Seht hin, ihr werdet doch nichts erkennen. Denn das Herz dieses Volkes ist verstockt. Ihre Ohren sind verstopft. Und ihre Augen halten sie geschlossen. Sie wollten mit ihren Augen nicht sehen und ihre Ohren nichts hören und mit ihren Herzen nichts verstehen und wollen nicht umkehren, sodass ich sie heilen könnte. Ihr aber seid glücklich zu preisen, denn eure Augen sehen und eure Ohren hören. Ich sage euch, viele Propheten und Gerechte sehnten sich danach zu sehen, was ihr seht, und haben es nicht gesehen. Sie sehnten sich danach zu hören, was ihr hört, und haben es nicht gehört. Ich will euch nun das Gleichnis vom Bauer erklären, der die Saat ausstreut. Wenn jemand die Botschaft vom Himmelreich hört und nicht versteht, ist es wie mit der Saat, die auf dem Weg fällt. Der Böse kommt und raubt, was ins Herz dieser Menschen gesät worden ist. Ein anderer Teil der Saat fällt auf felsigen Boden. Das bedeutet, jemand hört das Wort und nimmt es sofort mit Freuden auf. Aber er ist ein unbeständiger Mensch, eine Pflanze ohne Wurzeln, sodass, sobald er wegen der Worte in Bedrängnis gerät oder sogar verfolgt wird, wendet er sich wieder davon ab. Wieder ein anderer Teil der Saat fällt ins Dorngestrüpp. Das bedeutet, jemand hört das Wort, doch die Sorgen dieser Welt und die Verlockungen des Reichtums ersticken es. Und es bleibt ohne Frucht. Ein Teil der Saat jedoch fällt auf guten Boden. Das bedeutet, jemand hört das Wort und versteht es und bringt dann auch Frucht. Eine hundertfach, der andere 60-fach und wieder ein anderer 30-fach. Soweit. Es stimmt, dieser Abschnitt wird wahrscheinlich selten am Stück gepredigt. Meistens dann wahrscheinlich, dass Jesus in Gleichnissen sprach. Oder dann dieses Gleichnis über dieses Gleichnis dann nur. Und man kann diesen Text so aufteilen. Zuerst geht es, also ja, vielleicht einen kleinen Kontext, wo befindet sich Jesus, das er predigt. Dann über das Gleichnis selbst, über den Bauern, über das Saatkorn, was damit geschieht. Dann vielleicht diese Frage oder diese Frage der Jünger an Jesus: Ja, Jesus, warum redest du in Gleichnissen? Also das ist im Plural, ne? Also offensichtlich sind diese Geschehnisse eigentlich zu trennen. Matthäus verknüpft sie aber hier zusammen. Also dieses Gleichnis, dann die Frage und die Deutung dieses Gleichnisses. Das ist der letzte Punkt in diesem Text, an dieser Stelle. Ich möchte zuerst auf die Frage, auf diesen zweiten oder dritten Teil dieses Textes eingehen. Warum spricht Jesus hier in Gleichnissen? Diese Frage nach dem Warum drängt sich nicht nur uns auf. Sie drängt sich den Jüngern und den Lesern eigentlich automatisch auf. Was bedeutet es, dass Jesus in Gleichnissen spricht? Jesus beantwortet diese Frage auch in Vers 12 bis 17. Die Antwort scheint, und ich denke, damit stehen Einzelne nicht alleine, auch mir ging das früher so, die Antwort scheint manchen unerwartet und sogar vielleicht unverständlich zu sein. Was meint Jesus damit? Und wir lernen in seiner Antwort, er unterscheidet zwischen zwei Gruppen. Es gibt Menschen, denen es gegeben ist, so fängt es an, Punkt, Punkt, also zum Beispiel die Geheimnisse des Himmelreichs zu verstehen. Geheimnis im Sinne von, ja, das ist nicht unter allen bekannt, das ist verborgen im Ratschluss Gottes. Und es gibt Menschen, denen es gegeben ist, diese Dinge zu verstehen. Und es gibt welche, das ist die zweite Gruppe, denen es nicht gegeben ist. Und dann sagt Jesus, auf diese Unterscheidung von den zwei Gruppen, er sagt, er so ein Prinzip, mir fällt es gerade nicht ein, aber manchmal haben wir so Redewendungen zu bestimmten Prinzipien, wie das funktioniert, und da haben wir eine Redewendung, zum Beispiel wie Ausnahmen bestätigen die Regel, das ist ein Prinzip, wie die Regeln funktionieren. Und so ist das hier. Er sagt auch ein Prinzip, wer hat, dem wird gegeben und er wird im Überfluss haben, wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Dieses Prinzip, wir kennen das auch von anderen Bibelstellen, zum Beispiel Matthäus 25, da spricht Jesus von dem Gleichnis von den Talenten und den anvertrauten Talenten und den drei Dienern. Und wie sie damit teilhaben. Wir sehen auch in anderen Evangelien diese ähnliche Redewendung, die Jesus verwendet. Für unser menschliches, also für unsere moderne Philosophie ist dieser Spruch sogar ein bisschen anstößlich. Denn für uns ist Gerechtigkeit und das, was Gott sein sollte, wer er sein sollte, etwas, was gleich macht und nicht du hast schon, ich gebe dir mehr und du hast wenig, ja, dann nehme ich dir das ab. Es ist, bei manchen stößt es sogar auf. Aber trotzdem, wenn wir weiter über dieses nachdenken, was er hier sagt, es scheint so eine Art, und das sagen viele Ausleger und Prediger, es scheint so eine doppelte Wirkung zu haben, das, was Jesus hier tut. Dass er in Gleichnissen spricht, er sagt, naja, bei dem einen das, bei dem anderen das. Es bewirkt, es hat eine doppelte Wirkung, einen doppelten Zweck. Und ich würde sagen, dass das, was hier Jesus sagt, das werde ich euch später deutlich machen, uns auch ein außergewöhnliches Vorrecht gibt in die Sicht oder in die göttliche Sicht der Dinge. Ich werde später erläutern, was ich damit meine. Also eine Antwort ist besonders und deswegen. Das, was Jesus predigt, hat eine doppelte Wirkung. Zum einen ist es so, dass der, und ich lege das jetzt aus, der nach Gott fragt, der seinen Willen erforschen will, der Gott gehorcht und vom Herzen durch ihn geheilt werden möchte, also praktisch der ihn sucht, für den ist die Predigt Jesu, seien es auch Gleichnisse, ein Segen, ein Gewinn. Sie sind eine Offenbarung für ihn. Wenn diese Menschen auf die Predigt hören und sie erforschen, sie verstehen, so werden sie reich dadurch. Dem wird gegeben und sie werden im Überfluss haben. Das sind die Worte, die Jesus damit verbindet. Doch gleichzeitig sind die gleichen Worte denjenigen, die verstockt sind, das sind Jesu Worte, das heißt, wir können das, die abgestumpft sind vielleicht in ihrem Herzen, die unwürdig sind, die widerspenstig gegenüber Gott sind. Gleichzeitig sind diese Worte, selbst wenn sie äußerlich zu Jesus, also Jesus nahe zuhören oder bei ihm nach ihren eigenen Vorteilen suchen, diese Worte, das, was sie hören, das verstehen sie nicht wirklich. Das, was sie sehen, das sehen sie nicht wirklich. Denn ihre Sünde und ihre Herzenshaltung scheint ihre Sinne zu verschließen. Sie sind da. Ja, also diese Bilder, die wir in Jesaja sehen, die sind da, aber sie sind trotzdem wie mit einem Schleier verblendet. Für diese Menschen hat Jesu Predigt und diese Gleichnisse, die er sagt, eine gegenteilige Wirkung scheinbar. Zumindest, wenn man das Ende anschaut, dem wird das genommen, was sie haben. Sie erfahren die Gnade des kommenden Königs und lehnen sie doch ab. Ja, sie reagieren nicht drauf. Und so wird, also so könnte man zum Beispiel die Stelle verstehen, und so wird letztlich, werden sie alles verlieren, was sie meint hier zu haben, weil sie sich nicht ermahnen ließen. Warum handelt Gott so? Was ist das für ein Prinzip, das, obwohl wir die Bibel so gut kennen, uns immer noch so befremdlich erscheint? Obwohl wir seinen Ratschluss immer wieder lesen, wir uns trotzdem immer noch verwundern. Was will Gott damit? Es ist seine Art, wir sehen das auch in Jesaja. Es ist Gottes Art, das Böse bloßzustellen, es zu verurteilen und gleichzeitig Gerechtigkeit zu üben. In Jesaja wissen wir, dass das Volk lange ungehorsam war, immer wieder sich nicht ermahnen ließ. Und er schickt diesen Propheten als Zeichen des Gerichts. Denn wir werden verstehen, warum das auch eine Form des Gerichts ist. Als sie die Chance hatten, sich ermahnen zu lassen, haben sie nicht ergriffen. Markus schreibt in seinem Evangelium, also nicht Matthäus, Markus 4, Vers 33, da lesen wir sehr Ähnliches. Und in vielen solchen Gleichnissen redete er zu ihnen das Wort. Also wieder Jesus, der das Wort redet, wie sie es zu hören vermochten. Ich glaube, das ist jetzt Elberfelder, das dürfte jetzt nicht die Neue Genfer sein. Aber wie sie es zu hören vermochten. Ich denke, diese Redewendung ist uns bewusst und bekannt, wann sie verwendet wird. Also so wie sie es verstehen oder begreifen konnten. Ja, also etwas mehr würde sie überfordern oder sie würden es nicht verstehen oder sie würden falsch darauf reagieren. Vielleicht könnte man so diese Stelle verstehen. Und ich bin der Meinung, dass das, was hier der Markus sagt, im Prinzip das Gleiche ist, was Matthäus uns im 13. Kapitel lehrt. Oder wir durch Matthäus von Jesus lernen. Dem einen dienen die bildhaften, schönen, lehrenden, einprägsamen, aber auch ermahnenden und tröstenden Gleichnisse zum Segen. Und wir finden wirklich viele Prediger, die Gleichnis nicht als eine Art, ich rede in Gleichnissen, weil ich das Wort verhöhlen will, sondern sie sagen, Gleichnisse sind doch ein Segen. Ja. Und so, diese Bilder, wenn wir sie hören, vermochten, sie dienen uns zum Segen. Sie können nicht die überschwänglichen, schwer zu begreifenden Wahrheiten, also wir könnten sie nicht gleich begreifen oder fassen. Und so muss Jesus das in Bildern weitergeben. Wahrscheinlich sind uns diese geistlichen Wahrheiten durch die Gleichnisse verständlicher sogar, würde ich sagen. Und zugänglicher. Und ich denke, wir sollten das auch wertschätzen lernen. Zum einen vielleicht in der gleichen Weise mit unseren Geschwistern zu reden, weil Erkenntnis ist nicht selbstverständlich. Und zum anderen, wir sollten dankbar sein, dass wir Bilder von Jesus bekommen haben, wie Gott der Vater ist, zum Beispiel ein Vater, oder wie er sich verhält. Und das in Gleichnissen, wie sein Reich ist, in Gleichnissen, weil wir so Dinge fassen können, die wir nicht sehen können, noch nicht. Wir sollten Gott dankbar sein. Dank, geliebter Herr, dass du auch hier an unserer Schwachheit zu verstehen gedacht hast und uns mit den Gleichnissen entgegengekommen bist. Das, was den einen zum Segen, so ist bei den anderen, und das lesen wir sowohl in Matthäus als auch bei Markus, die gleichen Worte. Für die anderen, die von Gott eigentlich nichts wissen wollen, von seinem Ratschluss, für die sind die Gleichnisse in der Weise dienlich, als dass sie zum Beispiel weniger Grund zum Anstoß geben. Denn die sind nur Gleichnisse. Wie willst du sie denn greifen, festhalten? Die Menschen, die hören, die legen sich sowieso die Worte zurecht, wie sie wollen. Die haben das in ihrem Herzen schon beschlossen, was Gott und wer Gott für sie ist. Sie werden auf eine Art versiegelt für den Tag des Gerichts, solange Gott noch Zeit für Gnade lässt. Die geistlichen Wahrheiten und Prinzipien des Himmelreichs bleiben für sie verhüllt. in gewisser Weise. In Lukas 8, Vers 18 lesen wir, da sagt Jesus ein ähnliches Prinzip, aber mit einer schlussfolgenden Ermahnung dazu. Lukas 8, Vers 18 heißt es, achtet also darauf, wie ihr mit dem umgeht, was ihr hört. Also auch Matthäus 13 sehen wir diese Worte. Hört, was ich zu sagen habe. Achtet darauf. Und auch Lukas hier, 8,18. Achtet darauf, wie ihr mit dem umgeht, was ihr hört. Denn wer hat, dem wird gegeben. Aber wer nicht hat, dem wird auch das genommen, was er zu haben meint. Interessant, diese Ergänzung, was er zu haben meint. Also nicht das genommen, was er hat, sondern das Vermeintliche, was dieser Mensch zu haben meint. Den Reichtum, den er vielleicht hier auf der Welt hat. Und interessant ist, dass dieses Prinzip auch insofern erklärt wird, dass das gesagt wird, naja, das, was du anwenden musstest, die Warnung von Gott, ne, du hast sie gehört, du hast sie gehabt und du hast sie umgesetzt. Dafür gibt es einen Segen. Aber wenn du das nicht angenommen hast, wenn du die abgestoßen hast, also wer nicht darauf gehört, was Jesus gesagt hat und nicht damit umgegangen ist, wie Lukas hier schreibt, ne, in dem Wort, Spruchwort, dem wird das genommen, was er zu haben meint. Jesus macht uns hier darauf aufmerksam, dass das, was er durch Gleichnisse verkündet, einen großen Wert hat. Gleichzeitig in Versen, also die wir gelesen hatten. Viele haben es begehrt zu sehen, viele haben es begehrt zu hören, Gerechte, und sie wussten das nicht. Aber schaut, was ihr für einen Segen habt. Was meint Jesus damit? Er sagt damit, dass das, was ich euch verkündige, sei es auch durch Gleichnisse, unglaublich wertvoll ist. Und das gilt auch für uns, für unsere Reihen, für dich. Das, was du von Jesus erfahren hast, was wahr ist, ist kostbar, wertschätze es. Und das ist fast so wie in einem Einklang mit dem, was Lukas 8, was wir in Lukas gelesen hatten. Ne? Hört, geht damit um. Das, was das, wonach sich viele gesehnt haben, das sehen nun seine Jünger. Sie hören das. Es ist ein neuer Bund, es ist ein neues Vorrecht. Der barmherzige Gott erbarmt sich und schafft einen neuen Bund durch Jesus mit uns. So lasst uns dankbar sein, es wertschätzen. So ist es nun unsere Verpflichtung, nicht daran vorbeizuleben, was Jesus in diesen Gleichnissen erzählt. Wir könnten sagen, naja, die Gleichnisse waren schwer zu verstehen, ich habe sie nicht verstanden, also Jesus wird mich am Tag des Gerichts nicht so hart rannehmen. Das ist vielleicht nicht so ein tolles Bild, entschuldigt. Der Herr ist ein gerechter Gott, er ist kein Kumpel. Aber versteht ihr, diese Haltung des Dritten in dem Talentengleichnis, der sagt, naja, Herr, ich weiß, dass du ein Harter bist, ich habe deswegen meinen Schatz vergraben und jetzt gebe ich das dir zurück. So könnte ja jemand meinen. Aber Jesus warnt uns hier, wertschätzt, was ich sage. Erforscht es. Beherzigt es. Die Gleichnisse geben uns Möglichkeit, einen tieferen Blick in den Ratschluss Gottes zu haben. Sein Reich zu verstehen, wie es sich entfaltet, wie er sein Reich aufbaut, was er vorhat damit. Und in dieser Weise, in dieser Antwort, die Jesus gibt, ja, sehen wir neben diesen Aspekten, die ich jetzt schon erwähnt habe, auch noch, was ich anfangs erwähnt hatte. Weil er gibt uns einen Einblick darauf, warum Gott so handelt. Was es für Gott bedeutet, in Gleichnissen jetzt hier zu sprechen. Euch ist es von Gott gegeben. Ihnen ist es nicht gegeben. Für manche scheint diese Aussage widersprüchlich zu sein zu dem, was ja folgt. Ja, also er spricht über die Verstockung oder über den Unwillen, dass die Menschen Gott nicht hören wollen. Deswegen sind sie praktisch verschlossen. Ja, wenn ihr mich nicht zuhört, habt ihr selbst Schuld. Das ist richtig. Aber warum sagt er dann diese Worte hier, es ist ihnen nicht gegeben? Es scheint widersprüchlich zu sein. Und doch ist es das, was Jesus hier sagt. Und ich glaube, es wird uns immer schwer fallen, Gottes Ratschluss ganz zu verstehen. Und wir sollten es auch uns nicht anmaßen. Wir wissen aber, dass Gott allmächtig und allwissend ist, dass er alle Dinge kennt, schon seit jeher, noch bevor er uns schuf. Und so ist die Rettung und auch der Glaube, auch das Verständnis und auch die Gabe, die die Jünger haben, etwas, was von Gott gespendet ist. Es ist ihnen gegeben. Wir können es nicht verstehen, wir können es kausal vielleicht nicht zuordnen. Aber für Jesu Blick, und wir sehen das in allen Evangelien durchgehend, ist es auch die Gnade Gottes, die hier widerfährt diesen Jüngern. Ihr habt es, nutzt es. Wertschätzt es. Es ist eine Gabe. Lasst uns darum dankbar sein und uns demütigen. Letztlich ist der Grund für Gottes rettendes Handeln niemals unsere Leistung und auch nicht unser Verständigsein. Ja, ich habe das Glück, dass ich intelligent bin und die Bibel verstehe. Meistens sind die intelligentesten Menschen diejenigen, die die Bibel nicht verstehen. Die nicht an sie glauben. Es ist vielmehr Gottes Eingreifen und seine Gnade. Ja, ich denke, auf diese Weise können wir auch Jesaja verstehen, wenn er sagt, predige ihnen, dass sie ihn nicht verstehen. Ja. Gut, soweit zu der Frage, warum redet Jesus in Gleichnissen? Wir werden kurz nochmal gleich darauf eingehen, wenn wir die Bedeutung des ersten Gleichnisses uns anschauen. Was lernen wir in dem ersten Gleichnis von viererlei Boden? Und das ist auch der Grund, warum ich dieses Gleichnis hier als diese drei Stellen zusammenfüge in der Predigt. Es ist verblüffend, dass zuerst das Gleichnis kommt, dann die Frage nach dem Gleichnis und dann die Erläuterung des Gleichnisses. Obwohl sie geschichtlich oder zeitlich nicht unmittelbar zusammen sind. Die Jünger fragen, warum sprichst du in Gleichnissen? Es war nicht so das erste Gleichnis, Jesus, was machst du da? Sondern es war, wenn es still geworden ist. Und meinem Verständnis nach gibt es dafür wirklich auch mehrere Gründe. Zwei davon möchte ich benennen. Zum einen gibt uns Jesus hier zu verstehen, dass, also da ist ein Gleichnis, das die Jünger nicht verstehen. Da ist ein Geheimnis des Himmelreichs. Und was machen die Jünger? Sie fragen. Sie machen sich die Mühe, Herr, was bedeutet das denn? Und deswegen ist es praktisch ein Einschub, den Matthäus hier macht, der schreibt. Fragt Jesus, wenn ihr das nicht versteht. Denn Jesus lässt sich erbitten. Er antwortet. Dem, der sucht, gilt welches Versprechen? Das er findet. Jesus lässt sich erbitten. Zweitens wird deutlich, und dieser Punkt ist wichtig, aber ich gebe zu, dass er sehr kompliziert ist. Dass Jesus Gleichnisse nutzt als ein Mittel, wie er zu den Menschen spricht, ist selbst ein Gleichnis, selbst ein Bild, so eine Art, dafür, was geistig in Realität passiert. Betrachten wir nämlich die Deutung der Saat und des viererlei Bodens, so wird deutlich, dass die Predigt Jesu eben nicht von allen verstanden wird. In diese Deutung kann man sogar das auf zwei Gruppen reduzieren. Da gibt es eine Saat, die nicht aufgeht und keine Frucht bringt, und da gibt es eine Saat, die Frucht bringt. Zwei Gruppen, wie in der Deutung, warum er gleich das verwendet. Und so so ist es so, wenn Jesus verwendet praktisch das Mittel, also diesen Stil der Gleichnisse, in der gleichen Weise, was in der geistlichen Realität passiert. Wenn Gottes Wort gesagt wird, selbst wenn es offen gesagt wird, verstehen es die Menschen nicht, machen sich das zurecht argumentieren, lassen sich das zerstreiten, von Philosophie ersticken, oder es geht auf. Und so kann man sagen, dass die Erklärung dafür, dass Jesus Gleichnisse verwendet, ist sehr, sehr nah dem Prinzip, oder wir lernen das Prinzip auch anzuwenden, um das Reich Gottes zu verstehen, um diese Welt zu verstehen, um das zu verstehen, was um uns herum geschieht. Das äußere stilistische Mittel der Gleichnisse lehrt uns zu verstehen, was die geistige Realität dahinter ist. Gut, was sagt und was lernen wir aus dem Gleichnis selbst? Es gibt unterschiedliche Reaktionen, die die Menschen auf das Wort Gottes haben. Ich denke, die meisten von uns sind schon länger mit dem Herrn unterwegs und uns ist das nicht neu. Es gibt da unterschiedliche Nuancen, also da gibt es verschiedene Bodenarten. Und doch, so bin ich der Meinung, lässt sich das ganz grob in zwei Gruppen unterteilen. Ja, selbst die Saat, die aufgeht, aber erstickt wird, oder die Saat, die eingeht bei der Sonne, sie ist die Saat, die keine Frucht bringt. Und die andere Gruppe ist die, die 100-fach, 60-fach, 30-fach Frucht bringt. Die eine Gruppe, bildlich gesehen, selbst wenn sie diesen Anschein macht, dass sie aufgeht, geht in Widrigkeiten ein. Die andere Gruppe ist diejenige, die die Wurzeln tief wachsen lässt. Und damit sind Menschen gemeint, die auf Jesus hören, die Buße tun, ihm nachfolgen, sich letztlich in dem wiederfinden, was Jesus durch sein Wort sagt. Und auch das, was Gottes Wort sagt, diese Frucht in ihm produziert, das sind diese Menschen. Damit ist zum Beispiel jemand gemeint, der in seinem Glauben überwindet. Ein siegender Glaube. Damit ist zum Beispiel, also die Frucht, mit der Frucht ist zum Beispiel die Frucht des Geistes gemeint. Echte Frucht des Geistes. Damit ist die Treue des Gläubigen in den Prüfungen seines zu Ende gehenden Tage gemeint. Ich versuche vorsichtig zu sein. Damit ist nicht gemeint, dass ein Gläubiger immer wieder Frucht bringt, sondern es ist eine ganze Pilgerschaft, sein ganzes Leben, das Frucht bringt, ist damit gemeint. Das letztlich Frucht bringt, vielleicht erst am Ende. Auch wenn Jesus hier unterscheidet zwischen der 100-fachen, 60-fachen, 30-fachen, oder zumindest das benennt, mir scheint es so, dass für Jesus das keine große Rolle spielt. Ja, da gibt es welche, die mehr, die weniger bringen, will Jesus sagen, aber letztlich, die bringen Frucht. Wie viele Menschen, es sind also zwei Gruppen, aber trotzdem unterscheidet Jesus hier. Er beschreibt unterschiedliche Ursachen, warum eine Saat aufgeht und andere nicht. Und vielleicht, wenn ihr diese Stelle lest, und ich möchte da nicht so tief einsteigen, nicht so viele Bilder auch geben, aber wenn ihr diese Textstelle lest, wird vielleicht euch das so ähnlich gehen wie mir. Dass euch gewisse Erfahrungen einfallen oder gewisse Menschen, bei denen sich das Wort eben auf die oder jene Weise verhalten hat, zumindest bisher. Und ich denke, diese Bilder sind so eindrücklich, dass sie uns in gewisser Weise lernen, bildhaft diese Erfahrungen einzuordnen. Und ich glaube, dass Jesus es wirklich auch darum geht, dass wir lernen zu verstehen, wie Gott wirkt, was er tut. Dass wir wirklich verstehen, was in der geistlichen Welt vor sich geht, warum eine Frucht nicht aufgeht und warum eine andere doch aufgeht. Wie viele Menschen nennen sofort Argumente und streiten gegen das Evangelium, wenn du ihnen auch nur ein bisschen was gibst. Und sie streiten häufig, ohne auch nur einen Ansatz davon zu verstanden zu haben, wer Gott ist, wer wir sein sollen. Also die zerstören es gleich mit ihrer anderen Logik. Auch der Satan hat so viele nichtige und böse Philosophien verstreut, sodass viele Menschen von vornherein nichts aufnehmen wollen. Und wenn die Erde nicht umgepflügt wird, wenn die Menschen nichts Großes, Erschütterndes in ihrem Leben erfahren, so sind sie wie karger Boden, der nichts aufnimmt. Noch nicht mal Wasser fließt da rein, sondern es läuft nur ab. Sie müssen umgepflügt werden. Erst dann kann das Wort dort vielleicht einen Platz finden. So sind die Menschen, deren Herzen so steinig sind, sind nicht bereit, Jesu Wort anzunehmen. Wir verstehen, wenn wir diese Menschen so hören, die ihr Leben sehen, warum das Wort Gottes nicht greift. Und gleichzeitig verstehen wir auch, warum Gott vielleicht Not zulässt. Etwas, was erschüttert, was die Erde umpflügt, was ein Gericht ist vielleicht, damit die Menschen nach Gott fragen. Und dann, wir kennen auch so viele Menschen, bei denen es so viel im Leben gibt. Erfolg, aber auch andere Dinge, Ablenkung, Verlockungen, Reichtum. Da ist kein Platz für den Schöpfergott. Und Jesus warnt an vielen Stellen vor dem Reichtum, wie schwer sie es haben werden, ins Himmelreich zu kommen. Ich denke, man kann sich da vertiefen und versuchen, die Bilder auch Parallelen zu finden in anderen Bibelstellen. Das sollten wir tun. Genau deswegen gibt uns Jesus dieses Gleichnis. Und trotzdem bin ich der Meinung, dass diese Nuancen zweitrangig sind. Was wir hier verstehen sollen, ist, dass wenn das Wort Gottes fällt, so kann es hochbringen oder nicht. Und wir sollen lernen zu unterscheiden, was vielleicht die Gründe dafür sind. Diese Prinzipien sollen wir lernen zu verstehen. Ich denke, darum geht es häufig in Gleichnissen. Ich möchte noch eine andere Art dieser Textstelle auszulegen euch nahebringen. Vielleicht habt ihr auch solche Predigten schon gehört. Also es gibt natürlich diese Art, dass man sagt, okay, was sind das für Arten von Menschen, und vielleicht auch sich selbst zu fragen, was können wir fördern, damit die Saat in meinem Herzen aufgeht. Ja? Also im Sinne, sich zu fragen, naja, was für ein Boden muss vorherrschen, was kann ich tun? Das ist eine, und das andere ist die Perspektive vielleicht auch des Christen, der sagt, okay, diese Situation muss ich herbeiführen, damit das Wort Gottes Frucht bringt. Oder umgekehrt, man deutet es vielleicht so, dass man sagt, schaut mal, das Wort Gottes wird ausgestreut. Das ist das, was Jesus tut. Also tun wir das, was Jesus tut, auch. Und wir streuen auch das Wort aus. Manches geht nicht auf, manches geht auf. Wir können diese Stelle auch so verstehen, dass wir sagen, naja, es ist eine Ermutigung, das Wort Gottes zu predigen. Ja? Sich an sich anwenden zu lassen, aber auch als Evangelist die Saat auszustreuen. Und ich würde sagen, diese beiden Auslegungen sind valide, sind richtig. Sturgeon zum Beispiel war einer von den Predigern, die sich das zur Ermahnung werden ließen, als er diese Stelle betrachtete. Es ist die Verantwortung des Predigers, so sah er es, das Evangelium zu verbreiten, ungeachtet der Reaktion. Er hob die Wichtigkeit hervor, dass das Wort Gottes gesät wird. Schaut, das Gleichnis, da wird gesät, also sollen wir das auch tun. Auch wenn es an Widerstand stößt. Und er sah in diesem Gleichnis eine Ermutigung für jeden Prediger und Christen, das Evangelium treu zu verkündigen. Ich glaube, dass wenn wir dieses Gleichnis uns zu Herzen nehmen, Gott mit seinem Geist all diese Dinge in uns fördert. Er ermahnt uns hier zu beidem. Zum einen Gottes Ratschluss zu beurteilen, also Gottes Handlungsweise, Gottes Beurteilung vielleicht über den Ackerboden zuzustimmen, sie zu verstehen. Nicht, wir können nicht einfach hingehen, die Saat nehmen und auf die Straße schütten. Das macht man nicht. Das Bild macht das sehr deutlich. Viele Prediger haben gesagt, naja, die Bauern schauen schon, dass das nicht auf die Straße kommt. Es gibt mal ein Korn, das auf die Straße kommt. Aber im Normalfall ist es nicht. Wie gesagt, Jesus meint nicht damit, dass das meiste auf die Straße ausgestreut wird. Er gibt hier nur eine Erklärung dafür, warum es nicht Frucht bringt. Und so können wir durchaus verstehen, ja, wir sollten schon weise mit dem Wort Gottes umgehen, es wertschätzen. Also er sagt auch, das, was wir hört, schätzt es. Und der Prediger schätzt es auch beim Austeilen. Manchmal ist es nicht gut, von der Gnade zu reden, wenn der Mensch widerspenstig ist. Wenn ich meiner Tochter nicht sage, was sie falsch macht, wird sie nicht wissen, was falsch ist, obwohl ich sie natürlich immer liebe und ihr auch immer sagen soll, dass ich sie liebe. So ist es auch mit dem Wort Gottes. Es ist kostbar, doch es ist nicht billig. Zum anderen sollten wir trotzdem uns ermahnen lassen, auch als Christen Zeugnis zu geben. Also dieses Thema der Saat, der Frucht, ist sehr typisch für das Reich Gottes. Also wenn Jesus vom Reich Gottes spricht, das ist etwas, was sich entfalten muss. Es muss gepredigt werden. Und hier sehen wir einen Bauern, der treu ist, der nach Frucht sucht. Wer nicht? Es ist ganz verständlich, dass wir Frucht brauchen. Und er geht aus und er sät. Er ist nicht derjenige, der die Saat keimen lassen kann oder aufgehen lassen kann. Derjenige, der die Saat zwingen kann, dass sie Frucht bringt, das tut sie von selbst. Es ist ihre Natur, es ist die Natur des Wortes Gottes, dass sie Frucht bringt. Und so sollten wir in diesem Gleichnis uns da auch ermahnen lassen. Es beherzigen. Und sagen, ja, was ist denn die Frucht, die Gott in mir fördern möchte? Wie kann ich ihm dienen? Wie kann ich selbst die Frucht fördern, die Gott sucht? Ja, ich denke, in dieser Weise möchte ich euch auch dieses Gleichnis nahebringen. Also, es hat eine große Bedeutung für das Reich Gottes und wie wir das verstehen. Für Jesus ist deutlich, dass es bei der Entfaltung des Reiches Gottes um Frucht geht. Und es gilt zweierlei für uns. Ist, dass wir das Wort beherzigen und ermahnen lassen, aber auch, dass wir mit Freuden ihm dienen und recht beurteilen die Zeiten und auch die Saat ausstreuen, treu. Soweit.